Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Heute bin ich in Frankfurt, ist nicht eure Zentrale, aber eine eurer Zentralen. Ihr seid ja sehr dezentral aufgestellt. Henrik Goldbeck, schön, dass wir uns heute treffen.
Hallo Peter, schön, dass du hier bist.
Ja, der Podcast heißt ja Mutmenschen. Was fällt dir denn zum Thema Mut ein?
Ich denke, Mut ist so eine der Grundvoraussetzungen des Unternehmertums, weil wir leben in einer Zeit mehr denn je von Unsicherheit und Ungewissheit um uns herum. Verändern sich Themen schnell, nicht nur geopolitisch, sondern entsprechend auch technologisch natürlich. Und für alle Entscheidungen, die man trifft, für alles, was man kreieren will, machen will, verändern will, braucht man natürlich einen Mut, weil es ist nicht klar, ob es auf jeden Fall gelingt. Und Unternehmertum und Mut sind somit untrennbar miteinander verbunden.
Ihr seid ja mit eurer Firma Goldbeck auch Macher, also da gehört ja auch ein gewisser Mut dazu. Ihr baut ja Gebäude, das heißt, man muss irgendwann mal den Mut haben, es einfach mal zu tun und am Ende sollte es ja auch stehen und bleiben, da steckt ja auch eine große Verantwortung hinter. Aber ihr baut ja nicht irgendwie, sondern ihr habt ja insofern einen spannenden Mut bewiesen, beziehungsweise dein Vater war es, meine ich, dass ihr das Thema Bauen völlig neu gedacht habt. Wenn du das in Kürze mal zusammenfasst, was war denn so dieser gedankliche Geniestreich, den er da ausprobiert hat, der euch so erfolgreich gemacht hat?
Ja, grundsätzlich würde er wahrscheinlich auch von sich selber sagen, dass es gar nicht ein Geniestreich war, sondern häufig sind ja Erfindungen nicht so ein Heureka-Moment. Es regnet irgendwo aus dem Äther eine divine Idee auf dich herunter und dann erfindest du kurz mal so die Glühbirne, sondern im Grunde genommen ist es mehr Kreativität, ist dann schlaues Copy and Paste. Das heißt also, in diesem Fall hat mein Vater einfach gesagt, naja, es gibt andere Branchen, die haben damals in den 60er Jahren auch schon länger existiert, die über viele Jahre, viele Jahrzehnte etwas, sich einem Prinzip bedient haben, was die Welt erobert hat. Das heißt Industrialisierung, also dass man in einer industriellen Umgebung ansonsten vorher manufakturell gefertigte Produkte entsprechend besser herstellt und somit einem breiteren Markt zur Verfügung stellt, weil günstiger und gleichzeitig bei einer guten Qualität. Und man kriegt dadurch dieses magische Dreieck aus Preis, Zeit, also sprich Herstellungszeit und eben Qualität besser in den Griff, als wenn man es individuell händisch macht. Und dieses Prinzip hat sich die Baubranche nicht häufig zu eigen gemacht, damals nicht und bis heute wird das in vielen Teilen so nicht durchgeführt, weil man auch teilweise gewisse Branchenteilnehmer von dem Individualismus natürlich speziell leben, dass sie sagen, jedes Projekt muss einzeln auf dem weißen Blatt Papier neu erfunden werden. Und wir sagen, die Individualität, die kann natürlich stattfinden in der Funktionalität, auch in der Ästhetik, auch in der Architektur. Aber das Unsichtbare sozusagen, was dahinter steckt, das Tragwerk und wie verschiedenste Bauteile miteinander kombiniert werden, auch wie verschiedenste Details bis in den Innenausbau prozessual und eben in der faktischen physischen Durchführung dann am Ende ausgeprägt werden. Das kann systematisiert sein und das kann auch bisweilen eben in einer industriellen, automatisierten Umgebung passieren. Und somit sind wir eben auch nicht nur ein Bauunternehmen im klassischen Sinne, sondern auch explizit ein Produktionsunternehmen.
Ja, es gibt ja in der Baubranche so den Spruch, erst grübeln, dann dübeln. Das macht ihr dann ja sozusagen, ihr grübelt vorher. Wie kann man möglichst viel vorbereiten, um dann, ich sag mal, Fertigbauteile jetzt in meinem Laiensprech zur Baustelle zu bringen und so viel effizienter und schneller zu sein und natürlich auch kostengünstiger. Das heißt, Arbeit fällt ja immer noch an. Es sind ja auch viele Menschen, die bei euch arbeiten, einige tausend mittlerweile. Und da steckt ja auch Leistung hinter. Und ihr habt ja auch Werte, die euch prägen. Ihr seid ja wie jedes Unternehmen eine Wertegemeinschaft. Und die Werte habt ihr ein bisschen optimiert. Als ich Goldbeck kennengelernt habe, damals mit meinen ersten Vorträgen bei euch, da gab es noch Leistungsbereitschaft, meine ich, war es der Wert. Und den habt ihr jetzt gekürzt auf Leistung. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Leistungsbereitschaft und Leistung und warum diese Präzisierung?
Am Ende sind das so Feinschliffthemen. Wir wollten es ohnehin nochmal anpacken, weil wir auf der einen Seite das Thema Vertrauen und Verantwortung so als Begriffspaar nicht gänzlich dann eben inkludiert hatten, weil für mich ist Vertrauen und Verantwortung gehen einher. Dann kommt eben das Thema Leistung, Leistungsbereitschaft, Menschlichkeit und Pioniergeist. Und wir wollten unbedingt diesen Pioniergeist reinbringen auch, weil der uns ohnehin schon seit Gründung immer mitbegleitet hat. Und in dem Kontext haben wir uns eben überlegt, wo du eben speziell auf das Thema Leistung und Leistungsbereitschaft ansprichst, zu sagen, naja, leistungsbereit zu sein ist gut, aber dieses grundsätzliche Bekenntnis Leistung, wir wollen Leistung erbringen, wir wollen leisten und am Ende nicht nur bereit sein, sondern es wirklich auch auf den Punkt zu bringen, ist griffiger, kürzer und eben konsequenter.
Leistungsbereit erinnert mich so an, war stets bemüht, aber hat nicht vollstreckt sozusagen.
Genau, ich meine, die Intention am Ende ist es auch quasi das Gleiche, aber man versucht in so Werten halt eben die natürlich auch möglichst so selbsterklärend griffig da zu haben und auch nicht zu lang zu haben und deswegen fanden wir das jetzt mit Leistung einfach so ein bisschen markanter.
Ja. Ich erinnere mich an ein Seminar mit euren Geschäftsführern, da hatte ich drei Begriffe in den Raum gestellt und wollte wissen, wie die Kollegen und Kolleginnen darauf reagieren. Der erste Begriff ist leistungsbereit. Der zweite Leistung und der dritte Spitzenleistung. Und welcher der drei spricht dich persönlich am meisten an? Darauf haben sie reagiert. Welcher spricht dich von den dreien am meisten an?
Ja, na, ich finde, Leistung ist eigentlich das, was ich jetzt so in der Gesamtschau schon am richtigsten finde. Spitzenleistung ist natürlich das, was du im kompetitiven Umfeld irgendwo immer bringen musst. Nur hast du natürlich auch unterschiedliche Grade an Spitzenleistung. Wer ist vermessen? Ich meine, wir sind jetzt über 13.000 Mitarbeiter und nicht jeder Mensch kann immer Spitzenleistung erbringen. Spitzenleistung, da denke ich an Olympiateilnahme oder solche Sachen, nicht? Wo ich sage, ja, das ist gut und toll. Wir haben auch solche Leute, die wirklich exorbitant gut sind. Aber grundsätzlich wollen wir einfach so dieses gemeinschaftliche Zielbild, wir wollen zusammen Leistung erbringen. Und jeder auch in seinen Möglichkeiten und seinen Facetten, das ist auch hinreichend realistisch. Dass wir jetzt über 13.000, sagen wir mal, Olympiamedaillengewinner mit am Start haben, das wäre dann, und zwar das dann durchgängig in allen Bereichen, weil man hat ja nicht nur eine Thematik, also das Manager-Dasein oder Geschäftsführer-Dasein ist Reden mit den Mitarbeitern, Reden in der Öffentlichkeit, ist Strategie, ist irgendwie nerviger Organisationskram, ist und. Und das heißt, in jedem immer Spitzenleistung, da muss man auch mal die Füße auf den Boden lassen und die Kirche im Dorf, wo du sagst, Leistung dahinter kann jeder sagen, in dem, was ich jetzt tue, will ich gerade meine bestmögliche Leistung bringen. Damit hätte ich schon verdammt viel gekonnt.
Ja, also wie du sagst, der Teufel steckt da im Detail, was man genau meint und es sind dann eben doch die Nuancen, die den Unterschied ausmachen. Also als du jetzt von Leistung gesprochen hast, klar, jeder ist nicht objektiv gleich fähig, es sind ja unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Talente, unterschiedliche, ich sag mal auch Schmerzbereitschaft, es gehört ja auch eine gewisse Zähigkeit dazu, wo einfach jedes Gemüt auch unterschiedlich ist. Dann wäre Leistung ja, wenn man es auch negativ auslegen will, so wie manche Arbeitsrichter vielleicht auch, die davon ausgehen, dass eine durchschnittliche Leistung vollkommen ausreichend ist. Jetzt hast du aber zum Ende hin einen Gedanken reingebracht, wenn jeder sein Bestmögliches gibt. Und für mich zum Beispiel bedeutet Spitzenleistung genau das, kein objektiver Standard, also wir machen internationalen Wettbewerb und es kann nur einer Gold haben, sondern Spitzenleistung heißt für mich, dass jeder für sich den Anspruch mitbringt, sein Bestmögliches zu geben, also in der Person und wo er eben gerade steht.
Auf die Definition lasse ich mich da gerne ein und in diesem Kontext würde ich das genauso unterschreiben.
Denkst du denn, die Menschen sind noch hungrig genug? Hier in Deutschland?
Erstmal grundsätzlich weiß ich, dass man nie die Menschen sagen kann, weil man damit immer falsch liegt. Also das ist die einzige Verallgemeinerung, ist das immer falsch liegen, wenn man eine Pauschalkategorie einführt. Ich glaube, wir brauchen, in jedem steckt das drin, dieses Hungrigsein. Und da ist es eben die Frage jetzt, wofür? Ne? Das ist, wenn man die Möglichkeiten aufzeigt, dass es Spaß macht, etwas zu kreieren. Und das sind wir, glaube ich, an allen Stellen als, sagen wir mal, die Vorbilder. Das kann Vorbilder in den Medien sein, das können Vorbilder in den Wissenschaften sein, das können und sollen natürlich auch die Unternehmervorbilder sein, auch die Managervorbilder und natürlich auch die Politiker, wo man einfach das Gefühl hat, man erzählt sich gerne Erfolgsnarrative. Ne? Jeder guckt das auch gerne im Fernsehen noch, aber ich glaube so als Volksnarrativ, als Volksgeschichte erfolgreich sein ist super, trägt zum Beispiel das in Amerika einfach besser. Ja? Ich bin jetzt langjähriger Amerika-Freund und bin da natürlich politisch auch so mittelbegeistert, was gerade da auch an Grabenkämpfen passiert etc. Gleichwohl, neben vielen Schattenseiten, die es in Amerika gibt, ist immer dieses Thema Lust an der Leistung, an Schaffen, an was kreieren, auch das zu feiern, dass es jemand geschafft hat. So, das ist so die positive Seite des amerikanischen Traums und das eben einhergeht mit Leistung, auch diese Verantwortung zu sagen, ich bin jetzt stark, ich habe es geschafft, ich werde gefeiert, aber gleichzeitig bin ich Verantwortung, dass ich vielleicht anderen Leuten helfe, denen es nicht so gut geht oder andere Leute eben wecke, zu sagen, ey, mach doch auch mit, es ist zusammen super. Das sind so diese Sportstories, wo dann so einzelne, ich sag mal, Kapitäne in einem Team die Mannschaft wachrütteln und sie formen und da steckt einfach viel Kraft dahinter und jeder kennt es ja eigentlich noch so aus dem Sport, dass einfach Gewinnen auch mehr Spaß macht als Verlieren, so, den meisten Menschen zumindest so. Und ich glaube, das brauchen wir wieder, so ein bisschen mehr diese Thematik, ich habe was geschafft und es wird gefeiert, ja, ich kann mich dafür selber auch feiern. Da ist Deutschland hier und da ein bisschen in die Richtung abgedriftet, so, du hast was geschafft, okay, wie kannst du das jetzt eben zurückgeben so? Oder du sagst ja, nee, erstmal musst du geschafft und dafür feiern, dann kommt aus dir selber heraus die Motivation, ich bin Teil der Gemeinschaft, ich möchte diese Gemeinschaft mittragen. Das ist aber eine grundlegend andere Thematik, als zu sagen, wir müssen die Leistungsträger hier möglichst so weit vor den Karren spannen, damit der Rest da auch von denen mitgetragen wird. Nicht? Das ist also eine unterschiedliche Verständnis von, wie ein Staat sinnvoll funktioniert. Oder andersrum, es gibt so in der SPD, glaube ich, diesen Spruch, die starken Schultern müssen tragen, den ich kategorisch nicht schlecht finde. Nur gibt's halt da die Nuancierung. Guckst du auf das Wort müssen tragen oder guckst du auf das Wort, die Wortpaar starke Schultern? Das ist Unterschied. Wenn du sagst starke Schultern und dafür brauchen wir die und lass uns mal gucken, dass wir hier in diesem Land Erfolgsstories haben und Leute, die einfach aus sich selber heraus erfolgreich werden, dann sollen die auch gerne mehr mittragen, aber nicht zu sagen, erstmal guck mal, wie können wir möglichst viel umverteilen, damit das dann alles die Staatsmaschine macht, weil die wird's am Ende definitiv nicht besser hintereinander bringen, als die Menschen in diesem Lande mit ihrem eigenen Antrieb und dem Unternehmergeist.
Ja, absolut. Das waren jetzt in sehr kurzer Zeit viele, viele, glaube ich, wichtige Gedanken. Picken wir uns mal einen nach dem anderen raus. Einer, diese starken Schultern versus müssen tragen. Also müssen ist ja sowieso immer scheiße. Also wenn man einem Menschen sagt, du musst, ist nie so motivierend wie eine Einladung, komm doch mit. Und wenn man dann freiwillig die Entscheidung trifft, ich habe da Bock drauf und will tragen, dann hat man natürlich einen ganz anderen Drive, einen ganz anderen Spirit, ganz andere Energie. Und dahinter steckt ja, finde ich, dann aber auch ein Menschenbild. Das heißt also, wenn wir sagen starke Schultern, dann könnte ja nicht der Anspruch sein, wir nehmen denen, die bereit haben und Bock haben, viel zu arbeiten und viel zu schaffen und damit auch Vermögen aufzubauen oder hohe Einkommen zu haben, nehmen denen weg, um denen, die, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen polemisch, die sich nicht anstrengen wollen, die vielleicht auch nicht bereit sind, extra Meilen zu gehen, abends nochmal eine Schulausbildung nebenbei zu machen oder Überstunden zu kloppen und verteilen denen das, sondern wir drehen es andersrum. Starke Schultern ist unser Anspruch, dass wir möglichst viele Schultern stark machen. Das heißt also über Bildung jedes Talent nicht nur fördern, sondern auch fordern, weil der Mensch am Widerstand wächst, also die Menschen in Situationen bringen, wo sie eben schwitzen, Schweiß, Blut, Tränen, um starke Persönlichkeiten zu werden, ihre Talente freizusetzen, sodass wir möglichst viele Schultern haben, die tragen können. Das als Stoßrichtung und nicht direkt der Schrei nach Umverteilung.
Nee, absolut. Ich denke mal so, da können sich auch die meisten Parteien darauf einigen, dass das Thema Bildung einfach wichtig ist und zwar essentiell wichtig. Ich habe das Gefühl irgendwie, das ist so wie Entbürokratisierung, Bildung stärken. So, das ist so eine Floskel, die sagt jeder. Ich habe noch keinen Minister oder Politiker kennengelernt, der sagt so, Bildung, Herr Goldbeck, das ist uns nicht so wichtig. So, gibt's nicht. Also alle finden es gut. Gleichwohl sind wir, glaube ich, auch hier im Bildungsbereich, gehören wir noch nicht zur Speerspitze oder nicht mehr zur Speerspitze. Auch da müssen wir uns hinterfragen, woran liegt das eigentlich? Auch Incentivierung vielleicht der Lehrkräfte, auch vielleicht genug Lehrkräfte etc. Also dieses Thema Enabling ist aber immer auch gekoppelt an diese Haltung, an die Haltung zu sagen, hey, setz dich doch ein und wir feiern dich für etwas, was du schaffst, und zwar individuell schaffst, du für dich, das ist dieser Begriff der Individualität und Spitzenleistung, die wir anfänglich hatten, glaube ich, eine ganz wichtige Thematik, dass man auch denjenigen, der es schwerfällt, einfach dafür total feiert, dass er für sich eine nächste Stufe erklommen hat und dieses Gönnen können, was damit ist, ja, du hast geleistet und ich freue mich dafür. Mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Thematik. Und das andere ist halt eben einfach eine Grad von, ja, eine Fragestellung des Tragens, also dieser Sozialtransfer, das trägt unsere Gesellschaft, das brauchen wir. Aber ist es immer ein gewisses Maß, wo man sagt, irgendwo gibt es so eine Schwelle. Und natürlich gibt es auch einfach eine total dämliche Schwelle, ist, wenn du sagst, du hast eben ein Produktivvermögen in Unternehmen. Und jetzt sagen die Leute ja, die Unternehmen gehören noch Menschen. Und weil damit eigentlich ja die Menschen das Kapital haben, müssen wir die Unternehmen möglichst viel besteuern. Weil das ist ja eigentlich das von dem Unternehmensinhaber ja Krause. Und da ist ja dann jetzt ein Reicher. Weil so auf dem Papier, das Unternehmen ist 500 Millionen wert, das ist ja ein Multimillionär. Und ja, aber dieses in diesem Unternehmen macht Herr Krause ja ganz Werteschichten. Das stellt Leute ein, investiert in die neue Maschine und unterstützt andere. Und das ist eben so diese Unternehmenssphäre, die ich auch im Kontext der Erbschaft für unantastbar halte. Was anderes ist eben der persönliche Spitzensteuersatz. Auch da muss man drüber reden. Was ist denn jetzt gerecht? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich finde so alles, was so über 50% Besteuerung geht, ist irgendwie schon ganz schön hart. Ne? Und wir liegen ja jetzt ungefähr bei 50% individueller Besteuerung. Und das haben sich ja nicht immer alle klar gemacht, wenn es jetzt um Vermögensteuer geht. Es ist ja auch so dann, dass man sagt, von dem, was besteuert worden ist, nämlich das Kapital, was jetzt bei Herrn Krause privat liegt, was er schon mit 50% besteuert hat, weil es bei ihm privat liegt, möchte ich jetzt nochmal 30%, 40%, 50%, je nach Situation oder vielleicht gerne noch mehr an der Stelle. Und während es bei ihm liegt, möchte ich auch noch mal was haben an der Stelle. Und das ist sagen, ja, ist das denn dauerhaft sinnvoll und motivierend? Also ja, ich glaube, dass wir Sozialtransfer immer brauchen werden, aber zu welchem Grade ist schon eine spannende Frage. Ich bin mir ganz sicher, und da stimme ich dir wieder überein, dass es für ein Land grundsätzlich und für alle Beteiligten, für alle Bürger besser ist, wenn wir möglichst viele starke Schultern haben, als wenn wir sagen, wir gucken, dass wir das möglichst so nivellieren, damit dann alle irgendwie gleich viel haben und dann eben dieses Thema Leistung und Leistungsspitzen entsprechend gar nicht mehr so zum Vorschein kommt. Also ich glaube, das individuelle Ermutigen für Einsatz und für tolle Ideen und für Erfolge, das wird insgesamt dieser Gesellschaft und den Wohlstand für allen von oben bis ganz unten und auch die Unterstützung der Schwächsten, die es am allernötigsten haben, einfach wesentlich besser gewährleisten.
Ja, also während du sprachst, kam mir so der Begriff des Neides. Also es ist natürlich auch einfach zu gucken auf die Reichen oder jemand hat mehr Gehalt als ich oder mehr Vermögen oder hat geerbt, wenn man selber weniger hat und plackt und malocht und dann einfach ein Neidgefühl entsteht. Also würde ich sagen, ist total menschlich. Wenn dann noch Bequemlichkeit kommt dazu, dann ist es natürlich auch total einfach zu sagen, ja, den muss man nehmen, damit ich mehr habe. Aber das ist ja das falsche Spiel. Andersrum müsste es ja sein, wenn wir bei diesem Fordern bleiben. Wie kann ich Rahmenbedingungen haben, dass ich mich selber anstrenge, um auch selber mehr haben zu können in den Möglichkeiten, die ich habe? Wir sind ja nun mal nicht gleichberechtigt. Du bist geboren in eine Unternehmerfamilie und damit bist du berechtigt, auch ein Erbe anzutreten. Ich bin nicht Teil eurer Familie, deswegen habe ich ja gar keine Gleichberechtigung auf euer Unternehmen, sondern bin halt in einer anderen Familie geboren und damit sind wir da eben nicht gleichberechtigt, sozial gleichwertig, gar keine Frage als Menschen, aber nicht gleichberechtigt. Und insofern hat das ja ganz viel mit dieser Selbstverantwortung zu tun. Und ich komme jetzt nochmal auf die Brücke zwischen Gesellschaft und Unternehmen. Wenn man zum Beispiel einen Freundeskreis nimmt, mal so als freie Clique von Menschen, die freiwillig zusammen sein wollen, dann funktioniert ein Freundeskreis ja nur, wenn ich auch ein gewolltes Mitglied bin. Also wenn ich nicht nur aus der Gruppe nehme, sondern eben auch gebe, was auch immer ich gebe. Vielleicht bin ich der Clown, der immer die Witzchen macht, der andere bringt halt immer was zu essen mit, der andere sorgt für guten Wein, whatever, aber so ist das ein Geben und Nehmen. Und so ist es ja auch in Unternehmen. Das heißt, als Mitarbeiter muss ich ja dafür sorgen, ich selbst, dass ich ein gern gesehenes und gewolltes Mitglied einer Gruppe bin. Und jetzt komme ich nochmal zur Spitzenleistung. Und ich glaube, dass es eben doch ein kleiner, aber sehr entscheidender Unterschied ist. Das ist eine Frage der Einstellung, der Haltung, die Menschen haben. Egal, welche Ausbildung, welche Historie ich habe, dass ich aber zumindest den Willen mitbringe, alles zu tun, was möglich ist und jeden Tag auch ein bisschen besser zu werden und nicht in die Bequemlichkeit zu fallen, Konsumentenhaltung mit den Fingern auf andere zeigen. Und das hat man im Alltag ja ganz schnell in den Unternehmen. Man müsste oder irgendjemand sollte, ja, lass uns da nochmal ein anderes Mal drüber sprechen. So dieses Comme-ci, comme-ça, das ist eben nicht Spitzenleistung. Und was ich in den Unternehmen immer wieder sehe, was die Leute wirklich abfuckt, die Bock haben, es ist für sie unerträglich, wenn man Leute, die Bock haben, zusammenpackt mit Leuten, die eben Bequemlichkeit wollen. Deswegen glaube ich, dass es dann eben doch um die Spitzenleistung geht. Und du hast vorhin Amerika angesprochen, die sind da ja sehr klar mit Volksweisheiten. Die sagen zum Beispiel, hire slowly, fire fast. Also im Sinne von, sei sehr sorgsam, wen du einstellst und in dein Team holst. Aber feuer die Person auch schnell, wenn du merkst, dass es nicht passt. Und da sehe ich in vielen Unternehmen viel zu wenig Konsequenz. Man merkt ja nach ein paar Wochen schon, ob ein Mensch dieses Funkeln in den Augen hat oder nicht. Eine Probezeit sind 6 Monate. Spätestens da merkt man es. Und dann werden Leute trotzdem weiter beschäftigt, weil man einfach nicht den Mut hat, in diesen Konflikt zu gehen, einem Menschen zu sagen, du pass mal auf, wir passen leider nicht zusammen. Und deswegen glaube ich, dass diese Diskussion bei all den Symptomen, die wir heute schon gestriffen haben, im Großen, am Ende im Kern eine Frage des Wertes ist, für welche Werte stehen wir als Wertegemeinschaft ein? Und das betrifft unser Land als Großes, aber auch ein Unternehmen. Und deswegen glaube ich, ist es nicht egal, ob man über Leistungsbereitschaft, Leistung oder Spitzenleistung spricht, weil der Wert auf dem Papier ist ja erstmal nichts. Die Frage ist, wo legen wir den Finger in die Wunde und wie anspruchsvoll sind wir dann, diesen Wert auch einzufordern?
Ich würde dir weitenteils zustimmen. An einer Stelle würde ich dir explizit auch widersprechen wollen, weil also zum Beispiel wir sind gar keine, also Fire-Fast-Kultur, vielleicht hier und da auch mal zu Kuschelmuschel, muss man sich sicherlich hier und da auch gerade in den Zeiten, wo wir stark gewachsen sind, natürlich immer sagten, besser irgendwie Leute haben, als keine Leute haben. Aber es geht natürlich auch immer um die Qualität. Und mit der Qualität geht es nicht um den Wert des Menschen als solches, sondern um den Wert des Mitarbeiters fürs Unternehmen. Und damit meine ich nicht sozusagen das letzte bisschen an Intelligenz, sondern um Haltung und sich einbringen. Also ich glaube, dieses Haltung, Charakter, mit Teil des Teams zu sein, das ist das Wichtigste an der Stelle. Und wenn das nicht stimmt, dann sollte man natürlich schnell gucken, passt diese Person, kann diese Person noch kommen? Da hat man schon auch einen gewissen, ich sag mal, Auftrag, dem Mitarbeiter eine Chance zu geben, ihm das zu erklären, zu sagen, hier, pass mal auf, das ist unsere Reise, das sind unsere Werte und so spielen wir zusammen im Team. Und wir wollen dich dabei haben, aber dies und jenes, was du tust, das passt da so nicht rein. Also da sind die Amerikaner auch, glaube ich, hier und da mal mit diesem Spruch ein bisschen zu schnell von der Partie. Und da, wo wir zu langsam sind, sind die zu schnell. Wie immer so ist so die goldene Mitte, ein bisschen von diesem sehr cowboyesken Amerikanismus und dem teilweise etwas verschnarchten und vielleicht zu zackhaften Deutschen so das richtige Mittelding. Es braucht schon klare Ansagen und es braucht auch das, hey, wie wollen wir miteinander agieren oder wieso glauben wir, dass du jetzt vielleicht nicht ganz in diesem Team richtig mitspielst? Aber das muss man eben auch offen ansprechen und diese Chancen auch geben, weil man kann nicht von jedem Menschen erwarten, dass er sofort seine komplette Umwelt und sein Unternehmensumfeld durchanalysiert mit aller Sozialdynamik dahinter, mit allen fachlichen Herausforderungen. Man muss auch den Leuten ausbildend eine Chance geben und sie mit auf dem Weg mitgeleiten. Aber bis zu einem gewissen Grad. Also, weil am Ende sozusagen soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber dieses Schimmelige, dass da jemand ist, der die ganze Zeit nur schlechte Stimmung, der die anderen auch noch anstiftet, ich tue ja auch nichts, so quasi, wieso tust du denn jetzt so viel? Und dann überhaupt die da oben, es gibt so Verschwörungstheoretiker an der Kaffeemaschine, das tut ein Unternehmen natürlich überhaupt nicht gut. Und das ist, meine ich jetzt nicht so eine Happy-Go-Lucky-Kultur, wir sind doch alle total lieb und alles super, super, super hier im Unternehmen. Man muss die Themen schon adressieren. Aber es ist ein Unterschied, ob man Themen progressiv adressiert und sagt, guck mal, das und das läuft nicht gut. Ich habe mir mal zwei Ideen gemacht, wie wir es besser machen können. Let's change it. Oder eben immer zu meckern, ist alles doof und die da oben sind doof und alle sind doof und die Kollegen sind doof. Und diese Themen tun jedem Sozialgefüge, da geht es überhaupt nicht um Unternehmen oder nicht, sondern jedem Sozialgefüge tun diese Menschen schlecht. Und am Ende ist das eine Situation, wo man sagen muss, hey, wo ist denn das Problem? Das ist aber eher eine psychologische Thematik out of my range dann. Aber im Unternehmen ist es eben genauso wie im Sport cool, wenn man ein Team hat, die zusammenhalten, die sagen, unser Ziel ist es, gemeinsam zu gewinnen und genauso wie in einer Sportmannschaft zusammen agieren.
Ja, absolut. Das hat ja auch was von Fairness. Also würden Menschen von alleine Spitzenleistung bringen, dann bräuchte es ja auch keine Führungskräfte. Also führen heißt ja auch, Menschen dabei helfen, etwas zu schaffen, was sie alleine nicht erreicht hätten. Und was du jetzt ja auch gesagt hast, man ist ja auch nicht alleine, sondern man ist ja Teil einer Gruppe. Das heißt, nur weil man Menschen zusammen in einen Raum steckt und sagt, ihr seid jetzt ein Team, ist das ja noch lange nicht gegeben, sondern da muss man ja auch Energie rein investieren, dass da wirklich eine Gruppe geformt wird. Und das gilt ja nicht nur in den operativen Einheiten, sondern erst recht auch in Führungsspitzen. Also ich erlebe ganz häufig in Unternehmen, dass selbst auf Geschäftsführungsvorstandsebene es eben Individuen sind, aber noch lange keine Führungsmannschaft oder eine Führungscrew, die eingeschworen ist. Also da muss man schon Mühe rein investieren und dann ist es ja auch eine Frage der Fairness, dass man klare Erwartungen formuliert. Also man muss einem Menschen ja auch ganz explizit sagen, was man von ihm will, beziehungsweise auch unmissverständlich klar machen, was vielleicht nicht gut ist und auch so Steigeisen in die Wand hauen, was kann die Person denn besser machen, um es zu schaffen. Also das setzt ja alles, ich sag mal, Klartext und Klarheit auch voraus. Und ihr habt ja, und jetzt komme ich nochmal auf eure Werte, einen Wert, den hast du ja vorhin auch erwähnt, Menschlichkeit. Da könnte man ja schnell meinen, Menschlichkeit, also ich frage sowas ja auch oft Menschen, bin ja viel im Dialog, was sie unter bestimmten Begriffen verstehen, dass das so oft konnotiert ist mit Empathie, Einfühlungsvermögen und so weiter. Aber das ist es ja nicht ausreichend, weil dann sind wir in dieser Haititai-Wischiwaschi-Kultur, die du meinst, sondern zur Menschlichkeit gehört ja auch eine inhaltliche Härte, also hart in der Sache, fair zum Menschen. Wie erlebst du denn da euer Unternehmen? Wie gut könnt ihr das?
Ja, Härte, ich würde das gar nicht so, das ist ja so ein eher negativ konnotierter Begriff. Also ich würde es eher Offenheit nennen. Also wenn ich über Menschlichkeit spreche, sage ich als erstes mal Offenheit, dass man sagt, ich artikuliere das, was ich denke bezüglich meines Jobs, aber auch ich artikuliere das, wo ich mich gerade als Mensch befinde, wenn es denn mich in meiner Rolle als Teammitglied entsprechend beeinflusst. Will sagen, jeder Mensch hat ja völlig unterschiedliche Energiefenster. Dann hat man sich irgendwie zu Hause Ärger, getrennt, Krankheiten etc. und hat dann eben ein niedriges Energieniveau. Das können aber die Führungskräfte, die meistens keine diplomierten Psychologen sind, ja auch nicht alles riechen so. Oder es gibt unter den Kollegen Knies. So. Das heißt, diese Offenheit zu sagen, ich bin entweder fachlich oder persönlich jetzt gerade nicht ganz auf Spur oder vielleicht sogar besonders auf Spur. Es gibt ja auch manchmal die Situation, soll es ja wirklich auch geben, dass irgendjemand sagt, boah, ich habe so Bock und ich will nochmal, gib mir mehr, ich will mich einsetzen.
Gibt es auch.
Auch ja. Das gibt's, ja. Und das eben in der Artikulation zusammen in so einer Art von gutem Feedback, also sprich, wo man kritikfähig ist, sowohl Kritik geben kann als auch annehmen kann. Das ist Teil eines gesunden menschlichen Miteinanders, weil man sich dadurch als Mensch auch nicht so vereinsamt, weil man das Gefühl hat, dass man auch irgendwo im Kontext des Arbeitsumfelds auch Mensch sein kann. Und das ist Offenheit, eben in beide Richtungen, auch von der Führungskraft zum Mitarbeiter, aber eben auch vom Mitarbeiter zur Führungskraft, was häufig gar nicht so einfach ist. Oder idealerweise auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, denn viele Spannungsfelder im Unternehmen sind ja gar nicht mal dieses klassische Chef-Mitarbeiter-Spannungsverhältnis, sondern einfach Menschen untereinander so.
Absolut, ja.
Und es menschelt immer in Unternehmen und das ist auch gut, so werden wir auch nie verändern können. Wir sind keine emotionslosen Leistungsmaschinen an der Stelle. Und dann Menschlichkeit für mich ist eben auch so eine gewisse Verantwortung der Unternehmensseite, dem Mitarbeiter gegenüber, durch diese Art von Kultur einen Raum zu schaffen, wo man auch Lust hat, als Mensch hinzugehen, wo du sagst, nicht nur ich als Herr Holzer arbeite hier und mache und leiste meinen Beitrag so und so, sondern ich gehe hier als Peter hin, um dann dort die Liese und den Sven und den Thorsten zu treffen, weil das sind inzwischen auch Freunde von mir und außerdem habe ich auch mit Menschen, mit denen ich arbeite, außerhalb der Arbeit vielleicht Spaß oder auf Firmenfeiern haben wir richtig auch Lust zusammen zu feiern. Diese Fröhlichkeit, einfach Freude und Fröhlichkeit ist etwas, was für Menschen, für mich zumindest, ich kann immer mal von mir auf andere schließen, für viele Leute, die ich zumindest auch meine Freunde zähle, einfach so ein ganz wichtiges verbindendes Element ist, auch das, was ja eben Menschlichkeit in die Arbeitszeit bringt. Das führt uns ja relativ schnell auf diesen völlig falschen Antagonismus zwischen Work und Life, zwischen, glaube ich, auch die meisten Leute sehen, dass das falsch ist, zu sagen, es gibt Arbeit und Leben, sondern wir müssen Rahmenbedingungen schaffen. Und die Mitarbeiter müssen zusammen mitziehen, wir als Team, dass wir eben auch bei der Arbeit ein wirklich lebendiges Leben führen können, lachen können. Humor ist eine ganz wichtige Thematik. Und auch, ich sag mal, sowas, vielleicht so ein fast anachronistisches Wort, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. So, ne? Das darf man nicht vergessen, welche Bedeutung das hat. Es gibt sehr viele anonyme Unternehmen. Und wir merken das immer, wenn Leute von außen reinkommen, die sagen, Mensch, bei euch sind ja alle so freundlich. Und das lässt mein Herz immer ein bisschen höher schlagen, weil ich sage, ja, wir wollen auch so sein. Und hilfsbereit. Die sagen ja, wenn du mal was isst, du kannst mich immer fragen und so. Ich denke immer, das ist doch selbstverständlich. Leider ist es scheinbar in der deutschen Unternehmenslandschaft nicht überall so. Und an alle Vorgesetzten, Chefs, die das jetzt hier vielleicht hören, kann ich nur appellieren, guckt mal, wie ihr Freundlichkeit auch etablieren kann. Freundlichkeit und Offenheit und auf einmal kommt auch viel mehr kreativer Fluss rein, werden Ideen vielleicht auch zum Vorschein gebracht, wo vielleicht 70% Mumpitz sind oder nicht ganz richtig gedacht, aber sie werden getraut, sich in einem freundlichen, offenen Unternehmen zu artikulieren und 30% der Ideen, die auf einmal über den Tisch kommen, weil die Unternehmenskultur freundlich und hilfsbereit ist, sie werden dann von Teams in Eigenverantwortung zur besseren Zukunft des Unternehmens geschmiedet. Also dieses Wort, also Unternehmer im Unternehmen, dass Mitarbeiter nicht nur, dass es ihnen erlaubt ist, sozusagen Themen selber voranzubringen, sondern dass sie einfach Bock drauf haben. So eine intrinsische habe ich Bock drauf, weil ich werde ernst genommen und ich kann das hier als Teil des Teams, aber auch als Mensch mit einbringen.
Ja, absolut. Ich benutze auch gern diesen Begriff des Bockhabens, weil er nochmal mehr diese Energie auch betont und Motivation ist ja am Ende auch eine Entscheidung. Also natürlich kann man versuchen, ein Umfeld zu schaffen, was diese Entscheidung möglichst leicht macht, aber am Ende muss jeder Mensch ja für sich morgens entscheiden, habe ich Bock zum Beispiel zu Goldbeck zu gehen oder habe ich eben keinen Bock. Aber mit diesem keinen Bock dann am liebsten eben zu Hause bleiben oder sich eine andere Firma suchen, weil sonst nervt da einfach die Kollegen. Ne? Weil es ist ja so wie in der Physik, die Schwerkraft wirkt immer nach unten. Das heißt, Bequemlichkeit, Trägheit ist halt sehr stark. Und Leute dann nach oben zu ziehen mit Energie ist einfach sehr anstrengend. Und insofern ist es wichtig, dass das Umfeld möglichst stark nach oben zieht, weil sonst landet man am Ende in einer Situation, wo die wenigen, die vielleicht Bock haben, in einem Umfeld, wo die Bequemlichkeit siegt, irgendwann auch den Gang rausnehmen, weil man will ja auch nicht der Depp sein, der ständig die Extrameile geht, nur weil die anderen um 17 Uhr den Stift fallen lassen.
Nee, genau. Und am Ende ist es da, bin ich tatsächlich Freund von diesem, ich sag mal, semi-esoterischen Poesiealbum-Spruch, erkenne dich selbst. Ja, also so erstmal zu sagen, oder Jens Korsen, der bekannte Management-Trainer, hat mal gesagt, wo ich bin, will ich sein. Also sprich, du bist da, wo du bist. Und wenn du eigentlich da nicht hättest sein wollen, dann kannst du es ja ändern. Das heißt, du hast dich bewusst, wenn du ein selbstreflektierender Mensch bist, entschieden zu sagen, in dieser Situation, in der ich bin, habe ich selbst gewählt. Und das ist jetzt für jedes Individuum, für jeden von uns selber die Frage, die man sich hin und wieder stellen muss, bin ich denn da richtig? Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie mehr so als vor mich hinatmendes Gemüse in meiner Firma auftrete, was sich immer freut, wenn es irgendwo am Freitag 15 Uhr den Griffel weglegen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da richtig bist, dass du dir diese Frage wirklich beantwortet hast, dass du wirklich da sein willst, die ist wahrscheinlich falsch, sondern du willst eigentlich irgendwo anders sein. Weil wenn dir das jetzt nicht Spaß macht, dann gibt es bestimmt in dir, weil ich glaube, die allerwenigsten Menschen sind intrinsisch genetisch faul und bocklos, sondern jeder hat irgendwas. Der sagt, lässt am Freitag um 15 Uhr irgendwo seinen Griffel fallen und geht dann mit intensivster Freude zu seinem Halma-Club, weil er halt passionierter Halma-Spieler ist. Was machst du daraus? Du spielst gerne. Wie kannst du das irgendwie in einen Beruf verwandeln? Vielleicht kannst du darüber bloggen oder sonst irgendwas oder schreibst ein Buch darüber oder machst irgendeinen Job, der eben einfach anders ist als der jetzt und probierst einfach mal ein paar aus, wenn du noch nicht genau weißt, wo du wirklich sein willst. Muss man einfach ein bisschen verproben, aber ganz schlechte Wahl ist einfach, sich dem Schicksal zu ergeben, in so einer latenten innerlichen Kündigung über Jahre dann einfach nur ein Dasein zu fristen. Das ist sowohl fürs Unternehmen als auch für das Individuum nicht die richtige Antwort.
Nee, absolut nicht. Es ist eine bequeme Antwort, aber der andere Weg, den du beschrieben hast, ist ja die Selbstführung, also auch Selbstverantwortung für seine Zeit zu nehmen. Ist ja Lebenszeit, die man sonst verplempert, wenn man am falschen Ort sitzt. Und vielleicht ist es das Talent, was einen da führt. Nicht immer macht Arbeit ja auch Freude, aber aus dem Erfolg, wenn man wirksam ist und etwas macht, was einem auch gut von der Hand geht, kann dann ja auch die Freude kommen. Also dieses Rückbesinnen, dass Freude bei der Arbeit nicht davon abhängt, ob wir eine Lounge haben oder einen Tischkicker, sondern aus der Arbeit als solches, also coole Fragen zu lösen, beantworten, Lösungen für Kunden zu stiften, also dass man nützlich ist und irgendwo damit auch gebraucht ist in der Welt. Also das ist ja am Ende das. Man stiftet einen Nutzen und bekommt dafür Geld und das wieder so in die Köpfe bringen. Und du hast vorhin Hilfsbereitschaft erwähnt. Ich hatte mal eine Veranstaltung mit eurer Führungscrew, ich meine, das war im Nordosten gemacht. Und wir sprachen auch über Hilfsbereitschaft und kamen dann an den Begriff Kollegialität, der ja vielleicht so am naheliegendsten ist. Die haben sich dann aber in intensiven Diskussionen für einen anderen Begriff entschieden. Ist das zu euch in die Zentrale durchgedrungen oder soll ich ihn mal verraten?
Ja, verrat, bitte. Also Kollegialität, dass der von ein, zwei Führungskräften sehr stark genutzt wird, das weiß ich, aber wo ging es denn dann am Ende hin?
Sie kamen zu dem Punkt, Kollegialität ist Ihnen zu wenig. Ja. Also da sind wir wieder bei den Details, ja. Weil Kollegialität heißt, wenn du mich fragst, ob ich dir helfen kann, Kollegialität, sage ich ja, ich helfe dir. Es ist aber reaktiv oder passiv, wenn man so will. Und Sie sagten, Sie haben aber einen Geist, der eher aktiv ist. Das heißt, wenn ich sehe, dass du Hilfe brauchst, warte ich nicht, bis du mich fragst, sondern ich komme aktiv auf dich zu und frage. Weil vielleicht haben manche ja auch einen Stolz und wollen nicht um Hilfe bitten. Das ist ja auch irgendwie so eine Hürde, sage ich mal, für viele Menschen. Und Sie haben sich deswegen, auch wenn der Begriff für Sie streitbar war, trotzdem dafür entschieden, den Begriff der Kameradschaft zu wählen. Ja. Weil für Sie dieses aktive Momentum hat, wenn ich sehe, dass du Hilfe brauchst, komme ich und warte nicht, bis du fragst.
Ja, in der Tat ist dieser Begriff auch häufiger schon gefallen. Ja, es ist mir auch präsent. Also am Ende ist es eine Nuancierung. Begrifflichkeit kann man jetzt auch sagen, ja, ich verhalte mir auch mich kollegial, wenn ich dem anderen in Not Unterstützung anbiete, aber ich verstehe das schon und dieses etwas stärkere Band noch ist natürlich auch, Kameradschaft ist einfach, ich würde sagen, eine Nuance stärker. Und je mehr das so ist, auch gerade zwischen Führungskräften, vermeidet man eine Thematik, die essentiell ist, was ich auch feststellen muss bei größer werdenden Unternehmen, so auch bei uns, ist das Thema, kommen wir wieder gleich ins Spielfeld der aktuellen Bundessituation, Politik und Bürokratie. Mhm. Weil wenn ich dir als Kamerad an deiner Seite bin, dann gucke ich nicht politisch, wie ich dich übervorteilen kann. Und ich gucke auch nicht bürokratisch nach irgendwie Prozessanweisung Nummer 4712, ja, sondern ich gucke einfach, dass ich jetzt Sachen mache, um dir zu helfen. So. Und je kameradschaftlicher ich bin, je eingeschworener und von Mensch zu Mensch ich auch das Gefühl habe, wir haben das gleiche Ziel, desto weniger gerate ich in diese, ich sag mal, Konzernisierungs-Politisierungsfalle. Von daher wichtiger Punkt, ist aber nicht einfach, muss eben auch hier wieder kaskadierend von den Führungskräften vorgelebt werden. Ist schon auch so eine Thematik, das wird, glaube ich, von den Mitarbeitern, die ja auch alle im Normalfall fühlend und schlau sind, so, also zum gewissen Grade in jedem Fall, und wird das wahrgenommen? Wie tickt denn die Führung da gerade? Wie machen, erzählen die das so irgendwie, Wasser predigen und Wein trinken? Das ist dann aber auch irgendwo nicht das, was ich dann ernst nehme, wenn die mir das irgendwie so in irgendwelchen fluffigen Marketingwolken erzählen. Also von daher ist diese Kredibilität von oben herab, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
Absolut, ja. Das erinnert mich an so ein Setting, wenn Eltern dem Kind sagen, du sollst nicht lügen. Und dann klingelt es an der Tür und man fragt das Kind, wer ist denn da? Die Nachbarin, oh nee, auf die habe ich keine Lust. Sag ihr, ich bin nicht da. Ja, also das Kinder haben und dann natürlich, wie du sagst, so dieses feine Tacho, dass die Taten natürlich die Wahrheit sozusagen widerspiegeln und nicht die Worte. Ne? Und so ist es in den Firmen auch. Und so, das finde ich immer das Interessante, weil es gibt ja nicht die eine Wahrheit, sondern Wahrheit entsteht ja meistens im Diskurs, außer vielleicht, dass die Erde keine Scheibe ist, gibt so ein paar Punktwahrheiten, aber meistens sind es Spannungsfelder und es ist ein sowohl als auch. Das heißt, auf der einen Seite, gerade wenn die Läden größer werden und ihr mit euren 12.000, 13.000 Leuten könnt ja gar nicht ohne Bürokratie. Die Gefahr ist natürlich, dass Bürokratie zum Selbstzweck wird und dann haben wir Bürokratismus und das kommt ja mit jeder Person, die man einstellt, die Verwaltung produziert, macht sie ja immer mehr davon. Das heißt, diese Funktionen klein halten, aber man braucht sie. Und auf der anderen Seite, das, was du jetzt gesagt hast, diese Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, heißt eben auch, dass Regeln biegbar sind. Und im Zweifel macht man etwas, obwohl die Regel vielleicht was anderes sagt. Man weiß, man geht jetzt nicht in eine rote Todeszone, dass man jetzt harte Linien überschreitet, aber wenn man sich, ich sag mal, nur regelkonform verhält, dann macht am Ende keiner mehr was, weil ständig ist ja auch Angst im Raum, dass man irgendwo sich falsch verhält. Also gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, oder?
Ja, wir haben das vor einigen Jahren mal mit so einer Begrifflichkeit geprägt, wo wir gesagt haben, es geht um Leitplanken und Gummibänder. So. Das heißt, so man hat eben am Ende seinen Raum, in dem man sich ganz frei bewegt oder eben die Gummibänder, die einem viel Bewegungsspielraum lassen und dann an einer Stelle fangen die schon an zu ziehen. Und er sagt so, ja, kann ich vielleicht noch machen. Und dann gibt es natürlich Leitplanken. Das sind Gesetze, ne? So, es sind aber auch gewisse moralische Leitplanken, die entsprechend ja, häufig vom gesunden Menschenverstand her ableitbar ist. Und dann gibt's eben Gummibänder und die Gummibänder sind halt eben auch genauso Themen. Ich brauche Prozesse in einem Unternehmen, definierte Prozesse. Ich brauche ein Prozessmanagement, damit auch gerade Leute, die ins Unternehmen reinkommen, wissen, wie ist denn das hier eigentlich gemeint? Prozess hört sich immer so fies an. Ich sage immer, das ist so die Richtlinien für gutes Miteinanderhandeln, für abgestimmtes gutes Miteinanderhandeln. Darum geht es. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Das ist auch nicht per se da ist, um Leute zu ärgern, aber es ist genauso wie Bürokratie, wie du gesagt hast, irgendwann wird es zu Bürokratismus und dann Prozesse zu Prozessismus, auch zu Bürokratie eben. Und ja, das, was man sich immer vergegenwärtigen muss als Mitarbeiter, als Unternehmenslenker, wie auch immer, das ist Regeln und Weisheiten oder Wahrheiten und Regeln in einer Firma dafür da sind, sie verfolgen einen gewissen Zweck, dass die Firma nämlich langfristig gesund mit Respekt vor allen Stakeholdern wachsen kann, erfolgreich sein kann. Das ist der finale Zweck, wieso man das hat. Und davon leiten sich andere Themen ab, nämlich dass die Firma auch entsprechend über Steuern dann im Staat dazu beitragen kann, dass wir unser Sozialsystem aufrechterhalten können etc. So, aber wenn ich weiß, dass es eigentlich der Zweck ist, langfristig gutes, erfolgreiches Handeln. Und dahinter steckt natürlich immer jetzt bei Bauprojekten der zufriedene Kunde, das Bauvorhaben, was in Time und in Budget fertig wird, die Qualität, die so ist, wie man sie versprochen hat, etc. Und wenn ich das weiß und ich sage, okay, es geht doch darum, dass wir jetzt gerade das in Time, in Budget feststellen. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo ich sage, aber dieser Prozess, der behindert mich jetzt, weil da müsste ich noch irgendwie bei Kollegen X und Y das nächste Board-Meeting, was die dann haben, weiß ich, ist in 4 Wochen. Wenn ich bis die 4 Wochen warte, dann ist der Zug abgefahren. So, kein Auftrag oder Auftrag nicht rechtzeitig fertig. Und dann muss ich doch sagen, ja, der Prozess war doch nur dafür da, dass im Regelprozess kein Schmuh passiert. Hier weiß ich, dass alles gerade ist, dass alles richtig ist. Deswegen greife ich mal zum kurzen Dienstweg und entscheide, ich mache es jetzt trotzdem. Ich schreibe eine Notiz an meinen Chef, wie auch immer, und sage, ich habe mich jetzt so entschieden, weil ich das Ziel vor Augen habe. Und diese Fähigkeit zu überlegen, wo ist denn das eigentlich das Ziel? Und ist es tatsächlich hier so, dass ich mal eben einen Prozess, einen Ablauf brechen muss, um pragmatisch zum Ziel zu kommen und natürlich dann irgendwie die Leute informieren muss. Das hält ein Unternehmen agil, leistungsfähig, handlungsfähig und das versuchen wir natürlich auch immer den Leuten mitzugeben, zu sagen, bitte mitdenken. Also das Schlechteste, was passieren kann, ist, wenn du ein gut strukturiertes Prozessmanagement im Unternehmen hast, dass die Leute sagen, es ist prima. Prozess angeschaltet, Kopf ausgeschaltet und dann irgendwie Dienst nach Vorschrift. Also dann weiß man genau, dass man im Konzern Leben Deluxe angekommen ist.
Ja, absolut. Also der Mensch ist ja auch, wie du gesagt hast, vorhin schon mal ein biologisches Wesen und unterliegt natürlichen Schwankungen, je nachdem, was zu Hause los ist oder ob irgendeiner einem die Vorfahrt genommen hat oder so, reichen ja kleine Ereignisse, um die emotionale Wetterlage zu versauen. Und ein Prozess dient ja dazu, eine wiederholbare Qualität sicherzustellen. So, aber der Prozess heißt, wie du sagst, eben nicht stupide Regeltreue, sondern wenn es eine Abkürzung zum Erfolg gibt, dann muss ich die ja jederzeit wählen. Aber das setzt natürlich schon voraus, Eigeninitiative, also all die Themen, die wir besprochen haben. Und dann natürlich auch den Mut, weil man ja auch unbequem ist. Weil andere sich ja gerne vielleicht auch, so wie du gesagt hast, in der Bequemlichkeit eines standardisierten Ablaufs aufhalten. Plus, wenn man dann abweicht von einem Standard, könnte ja auch was schiefgehen. Ja. So, und dann ist ja schon die Frage, wer hat das zu verantworten? Wieso haben wir uns nicht an den Prozess Also man geht ins Risiko, wenn man auffällt, wenn man abweicht. Ja. Wie stehst du denn dazu in eurem Unternehmen?
Aber du hast das schön auf den Punkt gebracht. Das ist genau die Thematik, wenn wir ein unternehmerisches Unternehmen sein wollen und bleiben wollen, dann müssen wir genau das eben auch feiern. Und am Ende, wenn du abweichst und es begründet nachvollziehbar ist und du die Leute, die es irgendwie betreffen könnte, darüber informierst, und es läuft dann nicht so gut, ja, das passiert mal, aber es war nachvollziehbar, wieso du es gemacht hast. Es war nicht irgendwie eine völlig erratische, hasardeurtechnische Geschichte, sondern du hast es gemacht, weil. Und dann ist das auch gut und dann sollte das auch eben in keiner Weise bestraft werden. Weil ansonsten, wie gesagt, dieser berühmte Dienst nach Vorschrift, das ist ja auch das Problem von einigen Amtsstuben bei uns, wo genauso gehandelt wird. Ich möchte explizit sagen, nicht alle. Wir erleben das immer wieder in Deutschland, dass es sehr unternehmerische Beamte gibt, die sagen, hey, dieses ist ein gutes Vorhaben und ich muss das eben mit genehmigen und ich will das aber als Politiker, als Verwaltungsbeamter, als Mensch auf Bauamt, Umweltamt, sonst was und ich finde mit dir, der du das realisieren willst, Möglichkeiten, dass wir das hintereinander kriegen und dann funktionieren das, solche Sachen. Es tun sich Wege auf oder es sind Abkürzungen gangbar, weil man dann seinen war das hier schon mal so und wie könnten wir denn das darstellen und so weiter. Wenn du aber immer sagst, nee, Paragraph 19.4 sagt das ganz klar so und so, warte mal 8 Wochen, bis die nächste XY-Periode da ist, dann kommt das und übrigens, das geht wieder runter unter den Stapel, das ist nämlich so ist Vorschrift, dass es wieder unter den Stapel kommt, weil so und dann kommst du in dieses Land der Prokrastination und wenn wir rein in unsere Auftragsbücher, also Bericht aus dem wahren Leben schauen, dann sehen wir relativ gut gefüllte Auftragsbücher, aber auch in den letzten Jahren ganz viel Bauleistung, die sich immer wieder verschiebt, weil irgendwelche Themen nicht gemacht werden, weil Unternehmensentscheidungen von den Konzernen, für die wir bauen, nicht richtig getroffen werden oder nicht zügig getroffen werden oder eben, weil irgendwas im Genehmigungslauf auf den Ämtern entsprechend wieder verschoben wird. Und das eine ist, dass uns dann eben Bauleistung fehlt und das ist betriebswirtschaftlich einfach nicht gut, auch wenn man sagt, ja, die kommt dann noch irgendwann. Ja, aber die war dann in diesem Jahr nicht da und besser ist natürlich dann mehr zu drehen und Sachen machen. Das andere ist eher so eine gesellschaftliche Perspektive und die Verantwortung auch, ich sag mal, unseren Zukunftsgenerationen gegenüber. Unternehmen, Leben gestalten heißt eben auch Sachen machen, Sachen umsetzen, Ideen umsetzen. Das ist das, wenn wir über Innovation und Investitionen reden, die das Land stark macht. Die meisten würden sagen, ja, das brauchen wir, dieses Unternehmertum. Das ist aber Sachen machen, in die Realität transferieren, mit auch einem Anspruch an Geschwindigkeit. Und da kommen wir in so ein gesellschaftliches Generalproblem. Wir als Deutschen sind es gewohnt gewesen, Sachen gründlich zu machen und auch dafür gefeiert zu werden. Das deutsche Ingenieurtum ist präzise und das ist prinzipiell auch gut so. Nur hat sich eben in unsere globale Gesellschaft dieser doch relativ schnelle technologische Wandel und damit einhergehend auch in gewisser Weise durch die Reise- und Informationsfrequenz eben auch der gesellschaftliche Wandel gemischt. Und das heißt, die Zeit, Themen bis ins letzte Detail durchzuprobieren, die deutsche Perfektion entsprechend auch begünstigt hat, wir konnten es uns leisten, das zu tun, die ist vorbei. Und das heißt, wir brauchen als Nation auch ein anderes Selbstverständnis, wo wir sagen, präzise denken, schön und gut, an der Stelle, wo wir es uns leisten können, aber eben gleichzeitig auch diese schnelle, beherzte Umsetzungsfähigkeit, die uns per se, ich sag mal, wenn man diese Verallgemeinerung zulässt, jetzt nicht so ureigenst ist. Aber wir brauchen es, um in einer Zukunft zu bestehen, die sich ja technologisch nochmal durch das Ganze, was da mit KI und Automatisierung, Robotisierung auf uns zukommt, nochmal beschleunigen wird. Das heißt, Geschwindigkeit dürfen wir nicht als Feind sehen, sondern als müssen es irgendwie umarmen, als Raum zu gestalten. Ansonsten werden wir als Land abgehängt von anderen, die das aus verschiedensten Gründen etwas beherzter tun als wir.
Ja, die Gefahr ist, dass wir durchgereicht werden, ne? Weil wir zu sehr zaudern. Das heißt, so wie du das beschreibst, ist es ja, man kann es so sehen wie mit dem Glas, ne? Halb voll, halb leer. Der Mensch ist entweder das Problem oder er ist die Lösung. Und auch das ist ja wieder eine Entscheidung. Das heißt, all diese Themen, die uns bremsen, die du gerade skizziert hast, die sind ja nicht Gott gegeben, sondern die haben wir ja selber auch gebaut. Also wir haben die Rahmenbedingungen geschaffen. Also können wir sie auch ändern. Nur dazu gehört natürlich der wahre Wille. Und wenn der Wille nicht da ist, dann ist es natürlich auch schwer umsetzbar. Das gilt in Ehen, die in einer Krise sind, in Freundschaften, die gerade eine schwierige Zeit haben oder eben in Projekten, die man machen will oder einen Staat, den man entschlacken will. Und auch da finde ich, gesellschaftspolitische Diskussionen sind ja schnell sehr aufgeladen, weil man gar nicht mehr diskutieren kann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, sondern man etikettiert ja sofort. Du bist ein Nazi, du bist, keine Ahnung was, extrem links, rechts, oben, unten. Man kann ja kaum noch sachlich diskutieren. Und das müssen wir ja wieder lernen. Und wenn wir dann uns mal wieder auf eine ganz hohe Flughöhe begeben, gibt es ja einen schönen Begriff in der deutschen Sprache, nämlich den sogenannten Staatsdiener. Und wenn wir der Staat sind oder das Volk sozusagen als Bürger und die Staatsdiener uns dienen, dann haben sie etwas, was ich zum Beispiel in meinen Projekten und Unternehmen in jede Kernfunktion als KPI rein empfehle, nämlich das Thema Kundenzufriedenheit. Und ein Kunde kann ja extern sein in der Firma, kann aber auch intern eine andere Abteilung oder eben Kollege sein, Stichwort Hilfsbereitschaft. Und wenn wir das wieder uns mal vor Augen ziehen würden, dass der Staat sich als Dienstleister sieht, der uns dient, damit wir das Leben möglichst leicht haben. Und das Stichwort Menschlichkeit, leicht haben heißt ja nicht, dass er uns füttert und uns jede Entscheidung abnimmt, sondern dass er uns fordert durch ein Bildungssystem, dass er uns aber eine gute Infrastruktur gibt, interne, externe Sicherheit und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, dass man auch planbar investieren kann. Du wirst ja mit deinem Unternehmen nur dann viel Geld investieren, wenn du auch zumindest mal so gut es geht, eine gewisse Stabilität siehst und nicht ahnen musst, dass wenn die Politik heute so sagt, morgen das ganze Ding auch wieder zusammenfallen kann, dann wirst du dir halt andere Standorte suchen, wo das Geld besser investiert ist, nachhaltiger investiert ist.
Ja, absolut. Ich meine, am Ende geht es hier auch, wenn wir über einen Markstein der Entbürokratisierung oder Haupteinfallstor in Deutschland wirklich mal Themen anders zu machen, ist am Ende Haltungsthema, also klassisches Change Management würde man sagen, zu sagen, ich bin jetzt der oberste Regelüberprüfer und der Aufpasser, was glaube ich bei dem einen oder anderen Beamten da so da ist. Ich bin dafür da, dass alles korrekt läuft Oder eben ist es diese Situation, nee, ich bin Servicedienstleister. Wie kann ich dir helfen? Also die Situation ist nicht irgendwie, da kommt jemand rein, so, was willst du? Sondern wie kann ich dir helfen? Und zwar ernst gemeint, wie kann ich dir helfen? Ah, du willst bauen, cool. Bauen ist sicherlich für dieses Land gut, weil du willst Wohnungen bauen und die brauchen wir ja aktuell so an der Stelle. Von daher, schön, lass uns mal gucken, wie es gehen kann. Das ist eine Thematik, wo aber auch die Leute, die es auch jetzt schon tun, für gefeiert werden müssen. Wir brauchen auch diese Kultur des Sachen gutfindens.
Ja,
und nicht nur des Meckerns, wie so alles doof ist. So. Und wenn wir natürlich in so eine Art von Positivismus reinkommen, wo eben auch die Servicedienstleister des Staates auch entsprechendes Ansehen haben, weil sie eben für gute Leistungen auch gefeiert werden, dann wird alles etwas positiver, als zu sagen, lass uns das alles irgendwie weniger schlecht machen. Nee, lass uns mal so einen positiven Drive da reinbringen, weil es auch für die Leute, die betroffen sind und da auch hart arbeiten, also zumindest einige Leute auf den Ämtern geben da auch richtig Stoff, und diejenigen, die es tun, sollten auch in der Anerkennung, aber meines Erachtens ein bisschen in die Gratifizierung, also sprich Incentive-Strukturen, dafür belohnt werden. Also und das ist wichtig, glaube ich, ist nicht das Einzige, was wir brauchen für eine Entbürokratisierung, aber ein ganz entscheidendes Element.
Absolut. Also wir haben viel über Haltung gesprochen, innere Einstellung, Mindset, wie man das auch immer nennen mag. Es ist eine Geisteshaltung, wie ich die Dinge anschaue und auch angehen will, und darüber steht ja am Ende des Tages Erfolg und Gewinn, und wir müssen ja echt auch mal, ich glaube, wir müssen es eigentlich jeden Tag an die Wände plakatieren, dass ohne wirtschaftlichen Erfolg alles Gutmenschen tun, was wir machen, sei es ein Sozialstaat, sei es eine Umverteilung, sei es die Unterstützung von Sportvereinen oder sonstigem kulturellen Engagement, alles oder auch Flüchtlinge, Asylpolitik, Entwicklungshilfe, alles, was wir an Gutmenschentum tun, ist nicht mehr finanzierbar, wenn die Wirtschaft nicht erfolgreich ist. Und sie ist nur erfolgreich, wenn wir uns eben auch anstrengen. Und ich würde gerne mal noch einen Aspekt
mit dir. Ja, das ist so am Ende der wunderbare Spruch, der sicherlich den meisten Hörern bekannt ist. Ich weiß nicht, ob es Churchill oder Thatcher oder wer auch immer war, jetzt ohne die politische Korrektheit dieser Personen entsprechend auf den Grunde gehen zu wollen. Aber der Spruch ist so schön: The problem with socialism is that eventually you run out of other people's money. Ja. Du kannst nicht ewig umverteilen, weil dann irgendwann die Leute nicht mehr da sind, die Geld haben. Und das geht ganz, ganz schnell. Ne? Also wenn du sagst, du gehst richtig hart ran an der Stelle, die Leute verdienen kein Geld mehr, die Unternehmen kriegen nichts mehr auf die Kette und dann ist leer, Flasche leer. Und dann stehen wir da. Ich meine, dann kommt wieder dieser Zyklus, ne? Dieser berühmte Zyklus, der da sagt, am Ende schlechte Zeiten erzeugen Menschen mit Ambitionen, die aus der Not herauskommen wollen, und die erzeugen wieder bessere Zeiten. Die besseren Zeiten erzeugen dann bräsige, gesättigte Leute, die keine Ambitionen mehr haben, und die erzeugen wieder schlechtere Zeiten. Aber es wäre ja gut, wenn man diesen ewigen Kreislauf so auch kognitiv ja begreift und dann eben entsprechend handelt, bevor wir unseren Kindern wieder schlechte Zeiten überlassen müssen, damit sie sozusagen als Pendant der Trümmerfrauen aus einem digital zugrunde gerichteten Deutschland irgendwo sagen müssen, jetzt müssen wir wieder da anfangen, weil irgendwann waren wir mal groß.
Genau.
Das müssen wir vermeiden. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Wir sehen es ja.
Absolut. Es ist eine Revitalisierung. Wir sind ein entseeltes Volk, wo viele sich ja auch nicht mehr damit identifizieren. Wir haben ja auch Diskussionen, dass der Begriff des Volkes schon falsch ist und ein deutsches Volk schon in die falsche Denkrichtung geht. Finde ich aber überhaupt nicht, weil wenn man es von der Perspektive sieht, die wir hier ja auch viel diskutiert haben, es ist kein Abstammungsbegriff, sondern es ist ein Wertegemeinschaftsbegriff. Und dann ist es auch egal, wo du geboren wurdest, in welche Himmelsrichtung du betest. Aber wenn du die Werte teilst, und das ist jetzt die Kernfrage, für welche Werte wollen wir einstehen? Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Kameradschaft, sich gegenseitig helfen, vielleicht auch Freundlichkeit, Anstrengungsbereitschaft, Leistung und so weiter und so weiter. Wenn das die Werte sind, für die wir stehen, dann ist es auch egal, in welche Himmelsrichtung du betest oder ob du Fleisch oder Salat isst, dann bist du herzlich willkommen. Nur jeder, der eben keinen Bock auf diese Werte hat, nicht, weil das nicht kann, also zum Beispiel sozial schwierige Fälle oder Schicksalsschläge, das meine ich nicht. Menschen, die gerne würden, aber nicht können, denen helfen wir. Aber die es wirklich nicht wollen, und das nehme ich nochmal auf, das auch, was du vorhin beschrieben hast, in Unternehmen, so die Dauernörkler, die vielleicht sogar uns vorschreiben wollen, dass diese Haltung falsch ist und wir eigentlich völlig anders ticken müssten, nämlich zum Beispiel Umverteilung oder Co., denen müssen wir einfach sagen, hey, du musst ja hier nicht leben, dann geh doch, aber lass uns hier unseren Weg machen, weil wir haben ja eine große Verantwortung, dass wir in Wohlstand und Sicherheit leben und der fällt nun mal nicht vom Himmel, sondern dafür müssen wir uns anstrengen.
Ja, ich habe vor ein, zwei Jahren mal einen LinkedIn-Post geschrieben, da musste ich jetzt erst kürzlich schmunzeln, weil dieser LinkedIn-Post hieß die radikale Mitte, wo ich mich explizit gegen rechts und links außen entsprechend auch abgegrenzt habe, nämlich um den Wertekonsens der Mitte, den du ja auch gerade skizziert hast, das, was wir sozusagen ein Facelift von der Weltordnung vom Nachkriegseuropa, wo es eben um Einsatz und Leistungsbereitschaft, aber auch um Kameradschaft und Solidarität, wo es um eine ökologische und soziale Verantwortung, aber eben um dieses aber auch wettbewerbsfähige und leistungsorientierte zusammengeht. Und das ist sozusagen das, was uns trägt an der Stelle in Deutschland und in Europa, explizit auch dieses Weltoffene. Und dafür hat es Rahmenbedingungen, viele Gesetze und unser Rechtsstaat, gerade auch im Kontext von dem, wie wir hier im Kontext von Meinungsfreiheit etc. sein wollen, vieles von dem trägt die meisten Leute nach wie vor. Und wenn man dann sagt, okay, pass mal auf, und wir brauchen Einwanderung, und zwar gar nicht mal sozusagen nur die Harvard-Professoren. Es wird ja immer gesagt, ja, nur die ganz Wissenden und Hochqualifizierten. Das wäre schön, aber es ist auch so ein bisschen illusorisch zu sagen, wir kriegen überall nur sozusagen die Harvard-PhDs hier. Auf
dafür
einmal
sagen
alle so, ja, genau, wie auch immer. Das ist so. Aber es geht um die Einstellung. Jeder, der
die
will,
Bock haben,
der
ja.
Bock hat und sagt, ja, ich akzeptiere diese Grundwerte in diesem Land. Ich finde es auch okay, so wie wir hier stehen in unserer Verortung, in der Gleichberechtigung, mit dem Bekenntnis zu einer Chancengleichheit, mit allem, was wir so als Grundverständnis, was uns so die letzten Dekaden so getragen hat, aber eben auch so, und ich möchte das stärken durch meine Arbeitskraft, dann sind wirklich eigentlich fast alle Menschen genau richtig, die hier einwandern, weil das heißt natürlich auch, ja, wenn ich das so unterschreibe und lebe, dann setze ich mich ein, ich lerne diese Sprache und ich integriere mich.
Absolut.
Und die sind mit allen Armen willkommen und die anderen eben auch nicht. Und genau. Da müssen wir auch sagen, hier müssen wir einen Cut ziehen, weil das ist, was viele Leute nach rechts außen treibt, weil sie das Gefühl haben, nö, das ist jetzt gar nicht so wichtig, ob du diesen Staat akzeptierst, ob du die Gesetze akzeptierst, weil du ja mal einfach da bist. Und das versteht ein normaler Mensch dann auch nicht mehr. Und dann muss das eben ein bisschen gerade ausgesetzt werden, und das ist noch nichts irgendwo Rechtes, sondern es ist einfach nur ein Grundverständnis der Mitte.
Ich
muss ja schmunzeln, weil die FDP jetzt das als neuen Slogan genommen hat. Weiß nicht, ob die meine LinkedIn-Post lesen, aber ich finde es ja auch nicht verkehrt. Das einzige Thema ist so, wir werden jetzt vermutlich nicht, obwohl schade ist, über die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht sozusagen den Phönix da aus der Asche parteilich steigen sehen, aber diese Grundidee einer radikalen Mitte oder einer Gemeinschaft Mitte, dass die Leute, die auf dem vernünftigen Bereich von allen, ich sag mal, vier Hauptparteien da unterwegs sind, dass die in sich selber auch mehrheitstragend sind nach wie vor und auch mehr als die 50% haben, da bin ich relativ überzeugt, dass das Gros unserer Bürgerschaft sagen würde, auf dieses Thema lasse ich mich ein, wenn es denn irgendwo in einer sinnvollen Thematik vereint wäre. Aber das haben wir zurzeit leider nicht. Und dadurch sind halt eben diese Diskongruenz und im schlimmsten Fall eine fehlende Handlungsfähigkeit. Aber wir hoffen ja alle noch auf einen Herbst der Reformen und nicht auf ein Rumdümpeln der nächsten anderthalb Jahre. Mal gucken. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass wir sagen, dieses Land ist irgendwie nicht konsensfähig oder sowas. Es fehlt so ein bisschen der gesunde Menschenverstand und es sind die Ränder ein bisschen zu laut in allen Belangen.
Absolut. Es liegt aber auch daran, dass die Parteien der Mitte nicht klar positioniert sind. Man weiß gar nicht mehr, wofür sie stehen, weil sie es allen recht machen wollen würden. Und dadurch fehlt einfach die Klarheit und die Orientierung. Und ich halte ja auch Vorträge zum Beispiel im breiten Volk, sage ich mal, wenn Zeitungen zum Beispiel öffentliche Veranstaltungen machen, habe ich jetzt nicht nur Business-Kontakt, sondern einfach einen Querschnitt der Gesellschaft. Und was mir da begegnet in den Gesprächen, ist ganz häufig auch Wut. Man muss es ja dann auch mal deutlicher sagen, jemand, der zum Mindestlohn jeden Tag plackt und malocht, der fühlt sich einfach verarscht von den Dingen, die wir in einem falschen Freiheitsverständnis zulassen, dass Leute hier hinkommen und das System einfach missbrauchen und eben keinen sinnvollen Beitrag leisten und damit eben auch aus deren Sicht, die ich total gut nachvollziehen kann, einfach unerwünscht sind. Und so geht es mir auch. Man hat keine Lust zu placken, wenn man andere hat, die das einfach nur ausnutzen. Und das hat was von gemeinsamer Klarheit zu tun. Und als letzten Gedanken würde ich gerne noch auf ein Thema mit dir schauen. Wir hatten ja auch ein paar Mal über das Thema Erfolg so als Oberbegriff geschrieben. Wir müssen erfolgreich sein, egal was wir machen, ob Bildung, ob Straßenbau, Häuserbau oder in den Unternehmen. Aber eben auch als soziale Gemeinschaft müssen wir erfolgreich sein. Der Zusammenhalt ist wichtig, ja, sonst gehen wir uns irgendwann alle gegenseitig an die Gurgel. Aber Erfolg ist ja auch wie Atmen. Das heißt, es ist völlig egal, wie erfolgreich wir in der Vergangenheit waren. So wie beim Atmen auch, können wir beide ja nicht sagen, wir haben schon hunderttausende Mal gut geatmet, das reicht jetzt, wir können uns darauf nicht ausruhen, sondern der nächste Atemzug muss genauso gut wieder sitzen, sonst haben wir einfach ein Problem. Und in den Unternehmen, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, sind es häufig so viele Widersprüche, sowohl als auch. Und jetzt gebe ich dir mal einen Begriff, da interessiert mich deine Meinung. Wir hatten vorhin auch gesprochen über freundschaftlich, vielleicht sogar familiär geprägt. Und jetzt kommt der andere Begriff, es sind Zweckgemeinschaften. Man unterschreibt einen Arbeitsvertrag, da steht drin, du bringst eine Leistung, idealerweise auch Ergebnisse und dafür bekommst du Geld. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass es freundschaftlich, familiär geprägt ist, weil dann hat man auch mehr Bock, sich einzubringen. Wie stehst du denn zu diesem Konflikt, vor allen Dingen der Konsequenz, die man auch braucht, wenn jemand nicht nur freundschaftlich und familiär okay ist, sondern sich vielleicht dann nicht entsprechend unserer Werte verhält? Das kannst du dann aussuchen, ob du es auf Unternehmen beziehst oder Gesellschaft oder beides.
Naja, als erstmal so familiär halte ich möglich in kleineren Handwerksbetrieben, Kleinstrukturen, wo wirklich jeder jeden kennt, das ist familiär. Alles andere ist das Unternehmen als Familie, das ist so, nee, das sind andere Sachen. Aber das muss es auch überhaupt nicht sein. Aber zu sagen, eine Zweckgemeinschaft wäre dann auch das völlig falsche Ende der Geschichte. Dieses gemeinschaftliche, freundschaftliche, menschliche, das trägt die Sache ganz gut. Wenn wir als Familienunternehmen, als Familie uns dazu bekennen, dann gibt das eben das Commitment einer Familie. Und das macht daraus ein Familienunternehmen, weil die Leute wissen, da stehen die Menschen, die selber mit ihrem Kapital dafür haften, die ihr ganzes Leben diesem Unternehmen verschrieben haben. Und die stehen dafür, dass wir eine menschliche Gemeinschaft der Leistung sind. Und dahinter stehen eben professionelle Ansprüche und eben ein ethischer Wertekatalog, die Unternehmenswerte, die Unternehmenskultur, die transportiert sind. Und wenn ich in beides sozusagen fachlich da Lust und Fähigkeit habe und eben menschlich, kulturell damit einsteige und alle tun das, dann habe ich das optimale Unternehmen, ganz dynamisches Unternehmen. Und wir als Unternehmer müssen immer wieder dafür sorgen, dass wir möglichst viele von diesen Bereichen im Unternehmen haben. Das ist ein bisschen dieses Prinzip dieses chinesischen Tellerdreherartisten, also wo dann immer irgendwo ein Teller anfängt zu wackeln, wo man dann wieder nachdrehen muss. Aber sozusagen, das ist eben ein Bestandteil der Aufgabe. Aber dafür muss man eben auch Ziel und Willen klar vor Augen haben, dass man eine professionelle, zielorientierte, leistungsorientierte, menschliche, verantwortliche Gemeinschaft sein will. Und dann bedingt sich das auch gegenseitig positiv und da hat man so einen Resonanzschwingungsmoment.
Also keine bedingungslose Gemeinschaft und damit doch eine Zweckgemeinschaft, die sehr gerne familiär, freundschaftlich geprägt ist durch die Werte, die du vorhin skizziert hast. Aber wenn das nicht erfüllt ist, dann ist eben ganz klar, dann ist man eben auch raus.
Ja, also ich meine,
sonst also Stichwort Bosch zum Beispiel, ne? 13.000 Leute, die jetzt freigesetzt werden.
Das ist ja an der
Familie
Stelle,
kannst du ja nicht kündigen.
Familie kannst du nicht kündigen und wir sind ohnehin keine großartigen Kündiger bei Goldbeck, aber hier und da geht's halt eben auch nicht anders. Hier und da gibt's Themen, wo Leute einfach im Team nicht zusammenkommen und so weiter. Also von daher bedingungslos kann's ja auch nicht sein, weil bedingungslos würde wieder bedeuten, dass sich dann Unfrieden in einer Unternehmung aufstellt, weil man sagt, du pass mal auf, wenn der Peter jetzt einfach seinen Griffel irgendwie 3 Stunden jeden Tag vor mir hinlegt und der dafür eben auch genauso behandelt wird wie ich und dann genau das Gleiche verdient.
Dann kommst du mit mir zum
Fußballspielen. Ist es eine Ungerechtigkeit, ja. Irgendwie. Also das ist so Bedingung. Deswegen sagte ich, es ist eine Leistungsgemeinschaft, wo wir eben entsprechend das Miteinander menschlich, offen, fröhlich, freundlich gestalten wollen, sodass man eben zusammen Spaß hat an der Leistung.
Ja, dann noch ein Gedanke nach vorne. Mal angenommen, du wärst Bundeskanzler und könntest die Richtlinienkompetenz nutzen. Eine Initiative, Stichwort Reform der, nee, Herbst der Reform oder wie sie es auch immer genannt haben, ein Thema, was du konsequent jetzt angehen und umsetzen würdest, was würdest du tun?
Das würde jetzt sehr lange dauern, weil das natürlich vielschichtig ist, aber es ist dieses jetzt.
Ein Quick Win.
Jetzt, ja, Quick Win ist es nicht, aber das Wichtigste, das Thema eben der Entbürokratisierung. Die Gesamtschau an Realitäten, wir haben für verschiedenste Ausprägungen der Realität wieder immer wieder versucht, neue Vorschriften zu finden. Und jeder Einzelne ist in sich selber ja nicht per se böse, sondern folgt grundsätzlich einer guten Absicht. Zusammen haben sie jetzt einen Wirrwarr und Knäuel ergeben, was uns lähmt, was unsere Zukunft, also gerade die Zukunft von unseren Kindern und Enkelkindern bedroht. Und deswegen müssen wir hier wieder pragmatisch werden, müssen wieder eine Verantwortungsfähigkeit und eine Leistungs- und Entscheidungsfähigkeit eben auf den einzelnen Ebenen, auch auf Länder- und kommunaler Ebene hinbekommen. Und das ist ein großer Wurf. Dafür haben wir jetzt extra ein Ministerium hinbekommen. Und deswegen würde ich sagen, bitte lass dieses Ministerium wirklich ernsthaft erfolgreich sein. Und dann haben wir schon ganz schön viel gekonnt.
Was lässt dich mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft gucken bei all den dunklen Themen, die um uns herum so schwirren derzeit?
Insgesamt hier die grundsätzliche Fähigkeit ganz vieler toller Menschen in diesem Land etwas zu gestalten. Weil es sind auch Rahmenbedingungen, die schwierig sein können. Wenn wir zusammenhalten mit dem, was wir an Fähigkeiten, an Bildung, an Kapital, an auch Legacy, auch zusammen erlebten schlimmen Zeiten haben als ich sag mal Kulturgemeinschaft, das kann sehr stark sein und wir haben schon früher gezeigt, dass wir eben auch wieder nach vorne gehen können, dass wir uns aufrappeln können. Und damit meine ich nicht nur die Nachkriegszeit, sondern wir wissen alle, dass Deutschland eben vom kranken Mann Europas erstarkt ist und wirklich wieder erfolgreich geworden ist. Und das sollte uns ein Beispiel sein, zu sagen, das tun wir und das tun wir nicht jetzt zwanghaft nur für uns, sondern eben das tun wir auch für die kommenden Generationen.
Ja, Hendrik, vielen Dank, dass du dich mit deinem Bruder und deiner ganzen Familie und all den Kollegen einsetzt, hier Arbeitsplätze schaffst und hoffnungsfroh zu Tate schreitst, dass auch das Bauen in diesem Land bald wieder gut gelingt.
Danke, sehr gerne und mit tiefster Überzeugung.